Mit Tobias Stosiek. Die Fußball-Europameisterschaft nähert sich ihrem Ende. Die Halbfinals sind durch, das Finale wartet noch. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Das Sportliche überlassen wir lieber anderen. Ich will sprachlich Bilanz ziehen, denn Fußball ist ja nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch ein mediales. In diversen Live-Kommentaren, Vor- und Nachberichten, Pressekonferenzen, Fernsehrunden und mittlerweile wirklich auch unzähligen Podcasts wird über die Spiele geredet, diskutiert. Wird der Fußball also sprachlich gefasst und bekommt dadurch eigentlich auch erst seine Bedeutung? Und das weiß niemand so gut wie mein heutiger Gast. Das ist nämlich Simon Meyer-Vieracker, Professor für Linguistik an der TU Dresden und auf Twitter auch als der Fußballlinguist bekannt. Denn Simon Meyer-Vieracker beschäftigt sich aus sprachwissenschaftlicher Sicht immer wieder mit dem Fußball, zuletzt etwa in seinem Buch Sprache ist, was du daraus machst. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt verbunden sind. Grüß Sie, Herr Meyer-Vieracker.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Meyer-Vieracker, wie haben Sie denn das letzte Deutschlandspiel, das Viertelfinale gegen Spanien, erlebt? Haben Sie es geguckt oder haben Sie es gehört?
Nein, ich habe es tatsächlich geguckt. Ich war im Biergarten mit einem Kollegen. Vom Kommentar habe ich nichts mitbekommen, weil der Ton zu leise und die Gespräche ringsum zu laut waren. Außerdem hat das Bild ein bisschen gespiegelt wegen Sonneneinstrahlung. Aber zumindest die zweite Halbzeit konnte ich dann sehr genau verfolgen.
Das dürfte für Sie ja fatal sein. Also ich habe Sie deshalb gefragt, weil Sie schreiben, Sie würden gar nicht so viel Fußball gucken, sondern viel lieber hören, Radiokommentare, Podcasts, auch darüber lesen. Also Ihr Zugang zum Spiel ist in erster Linie ein sprachlicher.
Ja, natürlich. Bei solchen Großereignissen, da kann sich ja kaum jemand den Spielen entziehen. Und da gucke ich dann auch, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber ich bin tatsächlich jemand, der auch gerne mal den Audio-Stream aufmacht und die Live-Ticker-Kommentare auch dazu liest. Auch während ich das Spiel schaue, übrigens lese ich die Live-Kommentare.
Es ist ja tatsächlich so, und auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass es so Kommentarszenen gibt, die richtig gehend ikonisch geworden sind. Also dieses aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, WM54, das ist so ein Fall. Sie erwähnen auch dieses Mach ihn, er macht ihn, Mario Götze von der WM 2014. Man hat sofort die Szene dieses Tors vor dem inneren Auge. Gab es denn bei dieser EM auch schon so einen ikonischen Moment oder ist es noch zu früh, sowas zu sagen?
Mir ist jetzt bislang noch nichts aufgefallen, was auch im anschließenden Diskurs noch wirklich lebendig geblieben wäre. Also es gibt bestimmt einzelne Bilder, bestimmte Jubelszenen, an die man sich vielleicht erinnern wird. Aber so ein Kommentar hat es jetzt, glaube ich, noch nicht ins Langzeitgedächtnis der Bevölkerung geschafft. Aber dafür ist auch der große Erfolg einfach ausgeblieben.
Gucken wir vielleicht mal auf, ich habe eigentlich nur zwei so sprachliche Diskussionen ausgemacht, die jetzt im Rahmen der EM stattgefunden haben. Wie halten Sie es denn mit dem Begriff Spielermaterial? Der wurde ja viel diskutiert, vor allem im ZDF. Vorwurf war so, er entmenschliche die Spieler. Würden Sie diesen Vorwurf teilen?
Ja und nein. Ich teile den Vorwurf zum Teil allerdings aus anderen Gründen, wie es gemeinhin diskutiert wurde. Also die Entmenschlichung finden wir, weiß Gott, nicht nur bei dem Begriff Spielermaterial. Wir sprechen ja genauso gut von einem Zahnrädchen im Gefüge, von einem Baustein, der letzte Baustein, der noch fehlt und so weiter. Also das ist eine Metapher. Und als solche ist die Metapher zunächst mal unproblematisch. Und dann gibt es jetzt aber einen Zufall, muss man fast sagen, dass der Begriff Menschenmaterial im Jahre 2000, glaube ich, zum Unwort des Jahrhunderts gekürt wurde. Es gibt ja diese sprachkritische Aktion Unwort des Jahres und die haben eben auch das Unwort des Jahrhunderts gewählt und da haben sie Menschenmaterial ausgemacht und das lässt sich wiederum sehr gut begründen, weil das vor allem im kriegerischen Kontext benutzt wird. Unter anderem hat auch Adolf Hitler das Wort verwendet, um auf die Häftlinge in den KZs Bezug zu nehmen. Also das war sozusagen ein gezielt entmenschlichender, entwürdigender Sprachgebrauch. Und jetzt hat man dann in der Nachfolge dieser Kür das Wort des Menschenmaterial dann auch das Wort Spielermaterial in eine Analogie dazu gesetzt, in der es ursprünglich gar nicht stand und in der es ja auch, wenn wir in Fußballerkreisen selber nachhören, in der es aus deren Perspektive auch überhaupt nicht in dieser Analogie steht. Allerdings wird es in der öffentlichen Rezeption jetzt erweckt es diese Assoziationen, dann wird es problematisch.
Ja.
Ja? Noch einen letzten Punkt möchte ich dazu sagen. Es gab ja dann in der Nachfolge auch verschiedene Spieler, die sich zu Wort gemeldet haben. Füllkrug hat dann nochmal ganz genüsslich das Wort Spielermaterial verwendet, mit schönem Gruß an Christoph Kramer. Und dann haben sie alle gesagt, ja, schaut, die Fußballer selber verwenden das ja. Und da die ja sozusagen die Herabgewürdigten, die potenziell Herabgewürdigten werden, deswegen muss es ja unproblematisch sein. Und da wiederum kann ich nicht ganz folgen. Ich glaube nicht, dass sich der Journalismus jeden Begriff zu eigen machen muss, der in Fußballerkreisen als Jargon benutzt und verstanden wird, weil der Journalismus sich ja gerade nicht an die Spielerinnen und Spieler richtet, sondern an das große Publikum. Wenn es da ein gewisses Unbehagen gibt und dass es dieses Unbehagen gibt, bei nicht allen, aber bei vielen, das ist, denke ich, nicht zu bestreiten. Und von diesem Hintergrund kann ich verstehen, wenn ein Sender beschließt, auf diesen Begriff eher verzichten zu wollen. Das große Problem war es, dass es vor laufender Kamera passiert ist, diese Zurechtweisung. Das hätte man noch im Nachgespräch, glaube ich, klären können.
Weil Sie die Sprache der Spieler ansprechen, einen zweiten, kleineren Aufschrei gab es, als Toni Rüdiger nach dem Achtelfinale gegen Dänemark ja davon gesprochen hat, so sinngemäß das Team, also das Deutsche, hätte die dänische Mannschaft schon früher töten können. Zeigt sich in der Reaktion auf diesen Begriff auch, dass sich die Sprache, also in der empörten Reaktion, dass sich die Sprache des Fußballs doch weitgehend irgendwie entmilitarisiert oder entmartialisiert hat? Das ist ja, glaube ich, auch eine Tendenz, die Sie übergreifend beobachten, oder?
Ja, tatsächlich, wenn wir uns ältere Spielberichte anschauen aus den 50er, 60er Jahren, da wird es einem wirklich schwindelig, wie martialisch die sind. Also da wird wirklich mit schwerem Geschütz, im Sperrfeuer der Gegner zusammengeschossen und so weiter. Das sind Ausdrucksweisen, die wir heute so nicht mehr finden, zumindest nicht im Journalismus. Mhm. Wie gesagt, auch hier ist es ja jetzt sozusagen Spielerjargon, der halt so im Überschwang jetzt dann auch vor Mikrofonen geäußert wurde. Ich finde hier sehr bemerkenswert, dass es dann die gleichen Personen sind, die sich einerseits darüber wahnsinnig aufregen, dass man sich am Wort Spielermaterial stört. Die gleichen Leute sind es jetzt, die dann aber auf Rüdiger eindreschen, wenn er das Wort töten verwendet, wiederum auch in einer metaphorischen Verwendungsweise, die ich gar nicht mal so problematisch finde. Dass man sich so über das Töten geärgert hat oder dass das so eine Empörung war, ist, glaube ich, tatsächlich so eine Art Windschatteneffekt zu der vorgängigen Diskussion im Spielermaterial. Ne? Also da war dann sozusagen einmal die Aufmerksamkeit da und die geschärften Sinne für möglicherweise martialische, problematische Ausdrucksweisen. Und dann hat man sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
So eine zweite Tendenz der letzten Jahre, die ja sich auch sprachlich ausdrückt, das ist ja die Professionalisierung des Fußballs, also vor allem die taktische, hat sich ein wahnsinniger Jargon oder sozusagen ein Begriffskorpus herausgebildet. Es ist von Box- und Restverteidigung die Rede, von abkippenden Sechsern und ballfernen Zehnern. Und diese Begrifflichkeiten, die werden ja auch in bestimmten medialen Nischen richtig zelebriert, vor allem in so nerdigeren Podcasts, während es dann wieder Sendungen wie den Doppelpass gibt, ja, in denen eher so die gute alte Mentalität beschworen wird, dieses Beckenbauersche, geht's raus und spielt's Fußball. Haben sich da ja verschiedene Soziolekte herausgebildet in der Fußballberichterstattung?
Ja, ich glaube, so könnte man das tatsächlich bezeichnen. Also Soziolekte, Gruppensprachen, die auch identitätsstiftend sind. Wenn wir uns Blogs anschauen, wie Spielverlagerung zum Beispiel oder entsprechende Podcasts und interessant dann auch immer die Kommentarbereiche, die es ja dank Social Media inzwischen gibt, dann sieht man, dass dieser Fachjargon auch wirklich genutzt wird, um sich gezielt von den Hurra 1-0 Fußballfans abzugrenzen. Also die gelten als die Normalos, die Schönwetterfans, die eben nur alle zwei Jahre bei den Großturnieren ihre vermeintliche Liebe zum Fußball entdecken. Und um zu zeigen, dass man eben ein wirkliches Fachverständnis hat, da ist Fachterminologie bestimmt eine gute Wahl.
Das sagt Simon Meyer-Vieracker, Professor für Linguistik an der TU Dresden und Fußballsprachspezialist. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und ich empfehle nochmal das Buch Sprache ist, was du daraus machst. Gerade erschienen bei Drömer und Knauer. Ein Kapitel über Fußballsprache inklusive. So, das war's mit sozusagen. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Stosiek.